ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Das Nichtstun genießen ist eine große Herausforderung in meinem Leben. Aber das ganz Nichtstun fällt mir dann doch auch schwer. Es muss doch irgendwie immer so ein bisschen Sinn machen. Also selbst ein Buch lesen ist ja nicht wirklich Nichtstun. Also sagen wir mal, mehr in den Himmel gucken. Aber überhaupt auch gehen. Im Gehen kriegt man ja auch eigentlich immer die besten Ideen. Das finde ich so ein schönes Nichtstun, wo man ja die Gedanken fließen lassen kann. Und ja, das nehme ich mir auch jedes Jahr vor, mehr zu gehen.
Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags 14 bis 16 Uhr auf Radio 1 und immer, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Wahrscheinlich sprechen Sie diesen Text schon mit. Es wäre schön, das mal zu sehen, zu hören, als Podcast über die ARD Audiothek, über YouTube, über all die anderen Bezahlplattformen und die kostenlosen Podcast-Plattformen. Sie können sich Hunderte von tollen Gesprächen oder zumindest tollen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern anhören. Ganz unterschiedliche Leute sind und waren hier zu Gast. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Brust.
Unser heutiger Gast gehört zu den fleißigsten und talentiertesten Musikerinnen des Landes. Sie ist Sängerin, Produzentin, Komponistin, schreibt zuverlässig kluge und oft sehr lustige, hervorragend beobachtete Texte, leitet Chöre und ist schon wirklich lange dabei. Folgerichtig müsste sie zu den erfolgreichsten und bekanntesten Musikerinnen des Landes gehören. Aber längst nicht jede und jeder kennt Bernadette Lahengst. Sie kommt 1967 zur Welt, wächst in Bad Salzuflen auf und verbündet sich schnell mit der Musik, lernt Klavier, Akkordeon, Gitarre. 1990 gründet sie die Band Die Brauthaut ins Auge, die der sogenannten Hamburger Schule zugeordnet werden. 10 Jahre später arbeitet sie dann solo weiter. 7 Soloalben produzierte sie bislang. Ihre eben schon kurz angesprochenen Texte sind überraschend, mal politisch, mal skurril, ehrlich, traurig, lustig. Und in jedem Fall passen sie in die Zeit. Das war in den 90ern schon so und ist bis heute so geblieben.
Und für welche Künstlerin oder welchen Künstler kann man das schon sagen? Damit herzlich willkommen, liebe Bernadette.
Dankeschön.
Es gibt oder einige Leute sicherlich, vielleicht sind es auch die Kinder unserer Hörer, denn das hier ist ja seit 1000 Jahren der Sender nur für Erwachsene.
Ja, genau.
Du weißt es auch, du hast ja auch eine Sendung. Denen man vielleicht mal von dieser Band und der Musik, die du gemacht hast, ein bisschen was erzählen sollte, denn ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, viele junge Leute, die euch noch nie begegnet sind, Fans werden und das richtig gut finden, diese Art von Text.
Ja, es wäre ja ganz schön, wenn die junge Generation das entdecken würde. Ich habe ja selber eine Tochter, die ist mittlerweile 20 und die hat es jetzt auch dadurch wieder entdeckt, weil...
Aber sie musste ja auch, sie musste ja mitarbeiten.
Sie muss immer mitarbeiten bei allem. Also ich bin ja fleißig, wurde gerade vorgelesen. Mein Freund Knaff Rellem sagt immer, Bernadette, the hardest working woman in Showbiz. Also weiß nicht, ob das so stimmt, aber es sind schon tatsächlich auch viele Lieder dabei entstanden und die habe ich jetzt auch selber wieder entdeckt. Und ich finde es ganz schön, dass da jetzt auch junge Leute dran teilhaben können, weil es waren ja, die 90er waren ja, da wurde man ja auch in Schubladen eingeordnet ohne Ende. Also das Hamburger Schule-Ding, der Diskursrock oder Diskurspop war da halt die angesagteste Szene der Musik in Deutschland. Und wir waren ja nicht so wirklich Diskurspop, das stimmt ja gar nicht. Und trotzdem wurden wir dem zugeordnet, weil man halt diese Schubladen braucht. Und das ist interessant, das jetzt rauszufinden, dass wir das eigentlich gar nicht waren und dann wiederum doch. Also für mich auch irgendwie eine Überraschung, die Lieder wieder zu hören.
Wir lernen uns heute ja auch gerade erst kennen. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen und gehört, also gehört habe ich dich schon häufiger. Also als Musikerin und Produzentin und so weiter kenne ich dich, aber in Persona sitzen wir uns heute zum ersten Mal gegenüber. Was ich total spannend finde, ist, dass ich gelesen habe, dass du dir immer zum Ende des Jahres vielleicht oder aber gerade zu Beginn eines neuen Jahres einen Jahresplan machst. Und ich habe sogar gehört, man munkelt, es geistern ein paar Fünfjahrespläne herum. Das finde ich deswegen spannend, weil dieses Jahr jetzt gerade zu Ende geht. Erklär mal, wie du da rangehst.
Ja, da müssen natürlich total spinnerte Ideen drinstehen, die man niemals verwirklichen kann, als auch ganz konkrete. Also
was stand da für 2024 und wie ist es gelaufen?
Genau, also 2024 stand, glaube ich, auch, ich möchte gerne wieder außerhalb von Europa verreisen oder auch da ein Projekt machen. Das ist nichts geworden bis jetzt. Aber dann stand natürlich auch drin, dass ich die Brauthaut ins Auge wieder veröffentlichen will. Das hatte ich mir allerdings schon letztes Jahr vorgenommen, aber dieses Jahr wurde dann konkret. Und das ist was geworden. Und ich nehme natürlich jedes Jahr vor, weniger zu arbeiten, mehr Spaß zu haben und mehr Sport zu machen, solche Sachen. Das weiß ich nicht, ob das jetzt so gelungen ist.
Was würde unter Spaß fallen?
Spaß, also ich sag mal so, das Nichtstun genießen ist eine große Herausforderung in meinem Leben. Propagiere ich schon lange. Ich bin ja auch so eine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens und nenne mich ja auch die bedingungslose Chorleiterin, was damit zu tun hat. Aber das ganz Nichtstun fällt mir dann doch auch schwer. Es muss doch irgendwie immer so ein bisschen Sinn machen. Also selbst ein Buch lesen ist ja nicht wirklich nichts tun. Also sagen wir mal, mehr in den Himmel gucken.
Ah ja, okay. Ja. Mehr in den Himmel gucken ist ein tolles Stichwort, finde ich, für mich persönlich, weil ich genau diesen Gedanken vor 2 und 3 Tagen hatte. Ich habe mich daran erinnert an Hans Kuck in die Luft. Das ist ein Märchen gewesen oder ist es wahrscheinlich noch? Ich kann mich an den Inhalt nicht mehr erinnern. Ich habe so eine Zeichnung vor meinem inneren Auge. Wahrscheinlich war der so, dass er... Wahrscheinlich war die Moral von der Geschichte, guck nicht immer in die Luft und sei verträumt und guck dir die Bäume von unten an, sondern guck, dass du nicht stolperst und dass du nicht so, ne? Also, und eigentlich, ich kam auf den Gedanken, weil ich in der letzten Zeit viel gelesen und besonders viel vorm Rechner gesessen habe und ich schon gemerkt habe, dass mein Nacken, egal worauf ich meine Devices gestellt habe, um möglichst eine gerade Sichtachse zu haben, ich merkte einfach, dass das nicht gut ist, dass mein Nacken immer irgendwie so eingeknickt ist, ne? Und wir haben uns ja alle inzwischen schon dran gewöhnt, wenn du rausgehst, du siehst, dass die Leute, egal welchen Alters, auf ihr Handy gucken und dass diese, wahrscheinlich wird die Evolution das so machen, dass wir irgendwie in der übernächsten Generation mit so eingeknickten Köpfen zur Welt kommen. Aber ich habe gedacht, ich gucke so gerne und entdecke so viel und bin mal eine Stunde bestimmt absichtlich wie Hans Kuck in die Luft losmarschiert und hatte natürlich ein bisschen Angst zu kollidieren mit Laternenpfählen oder in Scheiße zu laufen oder so, aber es ist alles gut gegangen. Und ich habe schöne Sachen gesehen, weil der Herbst ist noch so grün, die Bäume sind noch so grün, weil es so feucht war.
Ja, das mag ich auch. Aber überhaupt auch gehen, im Gehen kriegt man ja auch eigentlich immer die besten Ideen. Dann geht es natürlich schon wieder um die Verwertbarkeit des Spaziergangs. Aber jetzt mal einfach, ohne auch eine Verwertbarkeit zu denken. Klar, die langsamste Form des sich weiter Bewegens ist natürlich das Gehen. Noch nicht mal das Laufen. Joggen mag ich auch gar nicht, geht viel zu sehr auf die Knie. Aber das ist eigentlich, das finde ich so ein schönes Nichtstun, wo man ja die Gedanken fließen lassen kann. Und ich mag auch lieber im Zug zu sitzen als im Auto oder im Flugzeug sowieso, versuche ich absolut zu vermeiden. Fahrradfahren ist auch noch gut, aber wirklich so richtig langsam ist das Gehen. Und das nehme ich mir auch jedes Jahr vor, mehr zu gehen.
Wir sind über Spaß sind wir drauf gekommen. Ne? Was wäre für dich Spaß? Und was hattest du noch gesagt, was dazu gehört? Also auf jeden Fall weniger zu arbeiten.
Weniger. Also bei mir ist ja das Arbeiten, es ist ja auch mein Hobby sozusagen. Und das macht ja Freude. Alles, was ich mache, macht mir Freude. Es ist ja eher die Überforderung mit der Vielzahl von verschiedenen Projekten, die dann zu Stress führt. Also eher ist es so, dass ich in dem Moment, wo ich ja eigentlich das genießen könnte, was ich mache, schon das übernächste Projekt vorplanen muss. Das ist eher das Problem. Und das ist natürlich auch, es liegt daran, weil alle Arbeit, die ich mache, auch immer noch so relativ schlecht bezahlt ist, sodass ich halt in die Zukunft planen muss. Und selbst da, das gelingt mir ja auch nicht immer. Also nächstes Jahr, keine Ahnung, was da passiert.
Vielleicht was sagt denn der Plan? Was denkst du denn, wann schreibst du diese Pläne? Schreibst du die im Dezember oder schreibst du die Anfang Januar? Schreibst du die Silvester?
Anfang Januar, in der ersten Januarwoche. Und ich mache mir vorher schon so ein bisschen drüber Gedanken.
Worauf schreibst du die? Schreibst du die auf Papier?
Die schreibe ich tatsächlich auf Papier und habe da so ein, ja, so Zettel rumfliegen. Weiß gar nicht, ob ich die alle immer aufbewahrt habe.
Also, das kann ja wohl nicht sein.
Aber die 5-Jahrespläne, ich glaube, die habe ich tatsächlich im Computer stehen, weil das sind ja auch so Pläne, tatsächlich, ich werde jetzt 57, wo will ich leben in 5 Jahren? Meine Tochter zieht jetzt demnächst aus. Will ich in Berlin bleiben? Wovon will ich leben? Will ich nochmal in eine andere Stadt gehen oder in ein anderes Land? Das sind ja so eher so langfristige Sachen, als zu überlegen, okay, nächstes Jahr steht ein neues Album an oder nächstes Jahr möchte ich, dass mein Herzenstheaterprojekt endlich realisieren. So, das habe ich jetzt vor 3 Jahren zum Beispiel gemacht. Da stand das jedes Jahr im Januar auf dem Plan. Ich möchte ein Theaterstück über meine Mutter machen.
Hast du gemacht,
Mutterland. Das habe ich dann gemacht.
Genau. Wir kommen gleich zu wahrscheinlich nicht allen, aber einigen Projekten, die du realisiert hast und noch realisierst. Wir fangen jetzt mal an mit einem Lied von diesem neuen, vom Best-of-Album von Die Braut haut ins Auge. Ein sehr ungewöhnlicher, sehr kreativer Titel, Bandname. Ich habe das nie hinterfragt, bis ich mich jetzt hier vorbereitet habe. Und dann habe ich gedacht, war der ursprüngliche Satz, die Braut, war das eine Bildunterschrift und da stand, die Braut sticht ins Auge, im Sinne von sticht hervor?
Nee, ehrlich gesagt war es ein Spiel. Das ist so ein Spiel, wo man Worte, einen Satz bildet, in dem jeder in der Runde ein Wort aufschreibt und den umknickt und dass der oder die Nächste nicht sieht, was diejenige davor geschrieben hat. Und da sind ganz lustige Sätze bei entstanden. Aber ich erinnere mich auch, dass ich gesehen habe, wie jemand Braut und Haut geschrieben hatte. Ich habe es aber nicht erzählt. Und dann habe ich Auge dazu geschrieben. Und ich glaube, es hieß am Anfang Braut, Haut, Auge, Blau. Es
war uns doch wegen die AU. Sehr viele AUs dabei.
Genau, ja. Es war ein bisschen zu viel AUs. Und dann haben wir gedacht, eben genau dieses Sticht ins Auge ist natürlich schön doppeldeutig. Dann waren allerdings auch 2 von uns schon verheiratet und in Trennung. Insofern war es schon auch ein programmatischer Titel für die Band. Also Barbara Hass und ich hatten schon ein wenig Erfahrung gesammelt.
Verstehe. Also 10 Jahre gab es die Band, wie sie einzuordnen ist, wie sie entstanden ist und wann, das betten wir chronologisch, wenn alles gut geht, jetzt im kommenden Gespräch ein. Aber jetzt erstmal ein Song von diesem Re-Release oder beziehungsweise das ist jetzt eben Best of alle Hits, die ihr hattet. Und wir fangen an mit Was nehm ich mit? Leider ein ziemlich aktueller Song schon wieder. Also die Gedanken kenne ich, wir können danach ja mal drüber sprechen.
Die Sirenen heulen, der Himmel ist feuerrot. Ich lieg im Bett und wünsch dich wär tot.
Die Musikerin, Produzentin, Theatermacherin, Komponistin, Sängerin, Texterin und Chorleiterin Bernadette Lahengst ist heute hier zu Gast. Wir haben gehört, Was nehme ich mit? Von Die Braut haut ins Auge. Und dieses Was nehme ich mit? Ist ein Gedanke, bei dem sich, glaube ich, einige Leute, die das jetzt gehört haben, ertappt gefühlt haben oder ja, ertappt fühlten. Vielleicht auch schon zu anderen Zeiten. Bei mir war es so, als dieser Russland, der Angriffskrieg auf die Ukraine stattfand, am 24. Februar vor 2 Jahren. Und ich habe gedacht, Gott, oh Gott. Also es ist mit allem zu rechnen. In meinem Kopf war es auf jeden Fall so. Vielleicht ist es auch noch so. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht werde ich jetzt auch so ein Refugee. Vielleicht muss ich jetzt auch, werde ich eine Geflüchtete sein. Vielleicht muss ich zurücklassen, was ich habe. Was nehme ich mit?
Ja, es ist natürlich so eine ganz essentielle Frage, sagen wir mal, also die sich jeder überall stellen könnte, ist auch ein bisschen welches Album nehme ich mit auf eine einsame Insel, aber diese Frage ist natürlich ein bisschen dramatischer oder der Grund dafür ist dramatischer. Und ich glaube auch, dass das Lied mehr in uns rangerückt ist, weil die Kriege immer näher kommen. Aber es liegt natürlich auch an Social Media und daran, dass man über alles so viel mehr berichtet, als sagen wir mal noch in den 90ern, als ich das Lied geschrieben habe. Der Grund war da eigentlich der zweite Golfkrieg. Ich bin nämlich in 1991 nach Tunesien geflogen und habe da mitgekriegt, wie der Golfkrieg ausbrach und war da natürlich nicht wirklich von betroffen, weil Deutschland an dem Krieg nicht beteiligt war. Aber der Hotelbesitzer wollte das mit uns feiern, mit mir und meinem damaligen Freund. Und auch ein bisschen, weil die Deutschen für viele arabische Leute halt auch so eine Art Vorbild sind, weil Hitler ja ein Antisemit war. Leider muss man das da auch nochmal rein, hat das da auch reingespielt. Und dann waren wir in einem Supermarkt, wollten da einkaufen und dann wurde geschossen und die Scheiben gingen zu Bruch, alle mussten sich auf den Boden legen. Es war also wirklich dramatisch. Und dann hat uns der Hotelbesitzer empfohlen, wir sollten doch lieber Tunis die Stadt verlassen. Dann hat uns ein Taxifahrer unter Decken versteckt auf die Insel Djerba gefahren.
Wow.
Genau. An jeder Ampel mussten wir uns unter der Decke verstecken, weil die Leute ja nicht wussten, dass wir jetzt Deutsch waren und da dadurch am Krieg nicht beteiligt, sondern wir hätten ja auch Engländer oder Amerikaner sein können. So, das ist so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich dieses Lied geschrieben habe. Und gleichzeitig ist mir aber im Nachhinein auch aufgefallen, dass es ja auch ein Lied ist über meine Kriegseltern, also die selber Kriegskinder gewesen sind, wie ja so ganz viele Eltern haben in meiner Generation, du vielleicht auch.
Wir sind ein Jahrgang.
Genau, deren Eltern halt Kriegskinder oder Nachkriegskinder waren oder vielleicht sogar noch selber im Krieg eingezogen wurden mit 17, 18. Und diese Erzählungen haben mich in meiner Kindheit und Jugend doch sehr geprägt und dadurch auch mich geprägt. Insofern war diese Frage, kam mir gar nicht so absurd vor, weil meine Mutter tatsächlich zweimal geflohen ist und nur eine kleine Tasche mitgenommen hat. Einmal als 6-Jährige und einmal aus Schlesien und einmal als 14-Jährige aus der DDR.
Wenn du da hinschaust, siehst du so ein ganz kleines Foto. Die habe ich jetzt gerade, weil ich hier in diesem Studio ein neues Bücherregal mir gekauft habe und habe dann, wenn man so ein altes Bücherregal ausräumt, das ist überhaupt nichts für Tage, an denen man sich nicht gut fühlt, weil man sich schlecht fühlt dadurch, dass man so viele Bücher nicht mehr erinnert, noch nicht gelesen hat, huch, noch verschweißt, hups, nie gelesen, oh toll, will ich mich sofort hinsetzen und anfangen und so weiter. Und da war eben auch ein Fotoalbum dabei. Das war ein Foto, was meine Mutter Ende der 60er Jahre für ihre Schwiegermutter gemacht hat. Und da waren Fotos drin von meinem Vater auch und dessen im Krieg gefallenen Bruder Helmut, der von der ganzen Familie vergöttert wurde. So ging die Erzählung. Also mein Vater ist gestorben, da war ich 6 oder 7. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe wenig Erinnerungen. Und ich blätterte dann diese Seiten um und da waren teilweise Gesichter, die ich überhaupt gar nicht einordnen konnte. Meine Mutter, mein Vater noch sehr verliebt, sehr jung auf manchen Fotos. Und dann sah ich meinen Vater in einer Uniform. Und mein Herz schlug bis zum Hals, weil ich dachte, ich hab eine Lupe geholt. Ich habe gedacht, sehe ich hier irgendwo ein Hakenkreuz? Sehe ich hier irgendwo was? Ich meine, der war Jahrgang 28. Der war sehr, sehr jung noch und ist, so hat meine Mutter mir das mal erzählt, so auf den letzten Metern so dieses Kanonenfutter noch eingezogen worden. Und da saß ich da auf dem Boden dieses Studios und dachte, ja, natürlich habe ich davor Angst und natürlich wird es einfach ganz vielen Menschen so gehen. Das ist ja nichts Besonderes zu sagen, in meiner Familie gab es Nazis. Natürlich, ja. Wo sollen die denn alle hergekommen sein, diese Millionen?
Und trotzdem wird halt immer noch viel zu wenig darüber gesprochen. Natürlich gibt es Literatur darüber, Filme darüber und so weiter. Aber trotzdem ist dieses ganz normale Bekennen, mein Vater war auch im Krieg oder bei mir kam das dann auch raus infolge dieser Recherche über meine Mutter und ihre Fluchtgeschichten, habe ich dann auch ein Foto von meinem Großvater entdeckt mit einer NSD-Uniform bei der Hochzeit. Und dieses Foto wurde mir auch bisher vorenthalten und da habe ich natürlich auch dann sehr nachgefragt. Und es wurde einfach gesagt, na ja, war halt so ein Mitläufer, musste ja in der NSDAP sein, musste aber nicht wirklich. Und ich habe dann sogar Nachforschungen angestellt beim Bundesarchiv und habe leider nur so ganz schwammige Antworten bekommen. Aber
hast du ihn denn noch kennengelernt?
Ja, den habe ich kennengelernt, aber nicht so, dass ich ihn gefragt hätte, da war ich dann doch zu jung.
Ja.
Und aber jetzt war Gott sei Dank die ältere Schwester meiner Mutter, die lebt immer noch, die ist 89 und die konnte ich sehr genau befragen und die hat sich damit jetzt auch nochmal auseinandergesetzt. Also insofern habe ich dieses Theaterstück und meine ganze Recherche nicht nur für mich allein gemacht, sondern auch für sie, um ihr Leben nochmal zu erzählen. Diese Flucht war halt für sie schon sehr lebensbestimmend.
Sie kam aus Schlesien oder
genau, aus Schlesien. Schlesien. Und dann auch nochmal, sie war dann 19, als sie aus der DDR geflohen
Deine
sind.
Mutter.
Das war meine Tante und meine Mutter war 14, als sie aus der DDR geflohen sind und 6 aus Schlesien. Genau, also das hat sie für ihr ganzes Leben geprägt. Und da ich jetzt meine Tante noch fragen konnte, weil meine Mutter ist auch schon sehr lange tot, war das für mich wirklich eine gute und ganz wichtige Aufarbeitung. Mhm. Und auch für meine Tante selbst oder für meine Brüder mhm. oder auch für meine Cousins und Cousinen, da nochmal in die Tiefe zu gehen und zu gucken, auch wo kommt diese Heimat, eine gewisse Heimatlosigkeit, würde ich sagen, bei mir zumindest, eine Rastlosigkeit, eine Ruhelosigkeit, wo kommt das her? Kann man überhaupt, wenn man zweimal eine Heimat verloren hat, nochmal eine neue Heimat finden?
Was ist denn Heimat für dich?
Genau, das ist ja die Frage. Ich habe viele verschiedene Heimaten. Ich würde sagen, eine gibt's nicht. Ich bin auch nicht so verwurzelt jetzt mit Ostwestfalen. Da bin ich nur ganz selten. Eine Heimat ist Hamburg auf jeden Fall. Wichtige Jahre, 15 Jahre meines Lebens. Eine Heimat ist auf jeden Fall Berlin, aber auch überall anders, wo ich wichtige, schöne Projekte gemacht habe, wo ich Freunde und Freundinnen habe.
Aber dann gibt es, dann hat sie ja unter Umständen auch mehrere, also dann hat sie ja mit Sicherheit auch mehrere Heimaten gehabt. Es sei denn, sie ist nie angekommen oder nie glücklich gewesen an dem Ort, an dem sie lebte.
Genau, sie hat mehrere Heimaten gehabt. Sie war in den 60er Jahren sogar mit meinem Vater 3,5 Jahre im Libanon und in Syrien. Ich bin ja auch dahin gereist. Ich war einen Monat in Beirut, vor 6 Jahren ungefähr. Bin jetzt leider auch sehr erschüttert über das, was da gerade passiert. Und da, als ich dort war, war die Stadt gerade in einer relativ guten Verfassung. Ich habe viele KünstlerInnen und MusikerInnen auch dort getroffen und sogar auch das Haus gesehen und gefunden, in dem meine Eltern damals gelebt haben, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Beirut. Das ist eine irre Geschichte, weil ich war dort und hatte meinen Laptop mitgenommen. Es war ein kleines Dorf und habe den Ortsvorsteher, also sozusagen Bürgermeister dieses Dorfes besucht und habe ihm das Foto gezeigt von dem Haus, in dem meine Eltern da gewohnt hatten. Dann guckt er mich an und sagt, das ist mein Haus.
Oh, interessant.
Genau. Und dann sind wir da hingegangen und da wohnte dann seine über 80-jährige Tante. Und der habe ich dann auch Fotos gezeigt. Die konnte sich aber nicht so wirklich erinnern. Die war auch dement. Dann habe ich ganz vielen Nachbarn diese Fotos gezeigt. Dann haben diese ganzen Nachbarn ihre Fotoalben rausgeholt, lauter über 80-Jährige. Ich hatte dann einen arabischen Übersetzer dabei. Dann haben wir uns Kaffee getrunken, haben uns Geschichten erzählt, was sie in den 60ern gemacht haben.
Ach, wie toll.
Bevor der Bürgerkrieg da losging. Es war ein ganz, ganz magischer, bezaubernder Nachmittag.
Das glaube ich.
Und das war auch eine Art Heimatsuche oder auch ein Stückchen von mir war da auch.
Oder eine geliehene Heimat vielleicht oder eine, ich weiß nicht, wenn deine Eltern da waren. Wir können da ja gleich nochmal hin, das ist ja das Schöne, dass wir über unsere Gedanken da sofort wieder anknüpfen können. Mhm. Jetzt hören wir Hildegard Knef und du hast einen interessanten Song rausgesucht, Nichts haut mich um, aber du. Mhm. Aus Interviews weiß ich, dass du gesagt hast, ihr habt nicht so viel Populärmusik gehört, aber auf jeden Fall waren Hildegard Knef und Dalia Lavi dabei. Mhm. Zwei Frauen eigentlich mit verhältnismäßig tiefen Stimmen dann
genau.
auch. Ne?
Ja.
Und interessanterweise kenne ich den Song in erster Linie von Dalia Lavi, die ihn interpretiert hat.
Kenne ich auch.
Und bekannt geworden ist er wiederum, ich glaube 61 oder so, durch Frank Sinatra, I Get a Kick Out of You. Mhm. Aber geschrieben wurde er, ich glaube, Mitte der 30er Jahre von Cole Porter
genau,
Cole und Porter. Von einer Frau interpretiert. Mhm. Und wie sich das damals anhörte, da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you?
Und wir hören es jetzt eben in der Version von Hildegard Knef.
Mein Kassenarzt meint, ich werde nicht alt. Mich regt leider gar nichts auf. Alles lässt mich eiskalt. Der einzige Lichtblick im Krankenbericht ist ein Fall, den ich kaum verstehe. Wenn ich still durch die Straßen gehe, krieg ich Herzklopfen, denn ich seh dein schönes Gesicht. Mich haut kein Rum wirklich um.
Die Theatermacherin, Komponistin, Texterin, Sängerin Bernadette Lahengst ist heute hier zu Gast, eben noch im Libanon.
Ja,
Im Libanon und in Syrien.
Und Syrien war
wenn wir jetzt deine Geschichte oder beziehungsweise dich ein bisschen besser kennenlernen, dann ist es ja schön, wenn wir noch mal kurz bei deinen Eltern bleiben dürften. Von deinen Großeltern haben wir eben schon erfahren, aber da gibt es ja zwei Paar Großeltern. Mhm. Ich weiß, dass es ein paar Großeltern gab, die eine Jugendherberge geleitet haben.
Stimmt.
Waren das die, von denen wir gerade gesprochen haben?
Nee, das waren die Eltern meines Vaters. Auch interessant. Genau, die hatten eine Jugendherberge. Da gingen viele junge Leute ein und aus. Das hat mein Vater auch sehr geprägt.
Wo war das?
Das war in Münster. Mhm. Also ich bin ja auch in Münster geboren und da haben sich meine Eltern noch kennengelernt. Und mein Großvater väterlicherseits war tatsächlich auch Journalist, bevor der Krieg anfing. Und er war auch auf Wanderjahren, wurde das immer genannt, in Spanien nach 33, bevor der Krieg anfing. Und auch in Nordafrika. Und darüber gibt's leider nicht so richtige Aufzeichnungen, habe ich auch lange gesucht. Also es war schon so ein Abenteurer auch. Und dann ging er leider in den Krieg als Sanitäter, war kein überzeugter Nazi davon. Das ist schon mal ganz schön, das zu haben, auch als Teil einer Familie. Und meine Großmutter hat dann auf ihn gewartet. Mein Vater hat noch drei Geschwister. Und dann kam er nach ein paar Jahren in russischer Gefangenschaft dann schließlich zurück als leider sehr kranker und gebrochener Mann, wie viele.
Ja.
Und dann haben die in den 60er Jahren verschiedene Jugendherbergen geleitet und eine davon in Münster.
Heißt, Moment, du bist 67 zur Welt gekommen, dein Vater war dann eigentlich schon zu alt, um noch bei seinen Eltern gewohnt zu haben, ne?
Ja, genau, der hat eine Lehre gemacht als Orthopädie-Mechaniker und kam dann immer zu Besuch in diese Jugendherberge. Aber dann, ich sehe immer so Fotos, wie so junge Leute mit einer Gitarre da sitzen und sich irgendwelche Lieder vorspielen. Also das scheint so ein bisschen ein offenes Haus gewesen zu sein und offen auch für Diskussionen und verschiedene Meinungen. Und das hat man schon auch gemerkt, finde ich, bei meinem Vater. Der konnte sich gut ausdrücken und gut diskutieren.
Das habe ich auch bei ihm gelernt. Oder lebt er?
Der ist auch schon lange tot. Genau. Und das hat mich geprägt, seinen Spaß am Kommunizieren und auch die offenen Türen für auch meine Freunde und Freundinnen und die meiner Brüder.
Was ja nicht selbstverständlich ist. Und auch dieses offene Kommunizieren habe ich das eben richtig verstanden oder ist es jetzt meine Interpretation, dass er euch angehalten hat zum Diskutieren oder zum,
ja. Das auf jeden Fall. Und also bei uns zu Hause fühlten sich alle immer wohl, weil mein Vater wirklich auch so offen war. Der hat auch die Kinder und Jugendlichen nicht so beurteilt, sondern hat sie einfach sein lassen. So habe ich das empfunden. Und auch wenn wir uns gestritten haben, wir haben uns auch oft gestritten, war er immer wieder auch jemand, der auf mich zugegangen ist und hat eingelenkt. Insofern waren wir
gut.
Er war auch mein bester Freund in späteren Jahren.
Das ist toll. Ich habe das neulich, da habe ich miterlebt, wie ein verhältnismäßig kleines Kind zu seiner Mutter, das muss dann irgendwie eine Freundin von mir gewesen, ich kriege die Situation nicht zusammen, aber wie beeindruckt ich war, dass dieses vielleicht sechs- oder fünfjährige Kind sagte, es tut mir leid, können wir uns wieder vertragen, bitte? Also man merkt genau, dass dieses Kind umgekehrt so behandelt wurde. Ja? Ja. Also durchaus auch ernst genommen in so einem Streit. Ich halte nichts davon, Kinder wie Erwachsene zu behandeln, überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, das muss eine gewisse Fairness und bestimmte Regeln muss es einfach geben. Und auch, dass man sich keinen Zacken aus der Krone bricht, sich zu entschuldigen. Was ich bei ganz vielen Leuten meines Alters, ich komme aus dem Staunen gar nicht raus, wie sich Leute winden und die absurdesten Fehler noch versuchen, in irgendeiner Weise richtig zu rücken und gerade zu rücken und irgendwie zu überquatschen, statt einfach kurz zu sagen, oh Mann, es tut mir leid.
Genau. Interessant, da bin ich gerade im Versuch, ein Lied darüber zu schreiben.
Oh, gut.
Wie das ist, sich zu entschuldigen und es nicht die ganze Zeit zu hinterfragen. Und nicht zu sagen, ja, früher war ich ja so ein Arschloch, jetzt habe ich nicht ja geläutert, sondern auch das mal so stehen zu lassen, dass das vielleicht auch ein Teil ist. Und aber dass man auch daraus lernen könnte. Mal gucken, wohin mich das Lied noch führt.
Und ich finde, das sollte wirklich eine Hymne werden. Jeden Morgen, wenn wir unsere Flagge hissen, die Flagge der Freiheit, sollten wir dieses Lied irgendwie singen. Es geht ja gar nicht darum, dass man gegen seine Überzeugung sagen muss, entschuldige bitte, ich habe wohl einen Fehler gemacht. Wenn man davon nicht überzeugt ist, aber vielleicht kann man auch dann sagen, okay, sorry, das ist so bei dir angekommen ist, das wollte ich überhaupt gar nicht. Für sowas kann man sich ja nun entschuldigen. Mhm. Und das fällt vielen Menschen unglaublich schwer. Und es war so schön zu sehen, dass dieses Kind, weil Kinder ja vieles übernehmen, imitieren, sehen, wie wird dir was vorgelebt, diese Reife hatte, das war auch kein Trick in dem Moment, sondern das war wirklich die Reife, zu sagen, können wir uns bitte wieder vertragen? So, das fand ich sehr
das
schön.
Das brauchen wir viel mehr für die ganze Welt. Du hast vollkommen recht. Gerade jetzt, ich verzweifle manchmal dran, was da gerade alles passiert.
Ja.
Insofern, vielleicht ist es wirklich ein gutes Motto, das mal ein bisschen sich auf die Fahne zu schreiben. Naja, aber mein Vater konnte sich nicht nur entschuldigen, aber er hatte halt so eine Art, so eine Weichheit auch und hat mich auch so sein lassen, wie ich bin. Also da habe ich großes Glück gehabt. Der war jetzt nicht enttäuscht, dass ich nicht BWL studiert habe, sondern er hat gemerkt ganz früh, dass ich einen unglaublichen Freiheitsdrang habe und dass er mich nicht halten kann.
Du warst mit 8 das erste Mal betrunken.
Oh mein Gott, wo hast du das gelesen?
Du hast mit 8 zum ersten Mal geraucht.
Ja, stimmt.
Alter.
Ja, das war natürlich nicht so toll.
Dass die nicht panisch geworden sind. Also ich meine, deine Eltern sind, auch das habe ich mir so ein bisschen zusammengesucht, oder das ist zumindest mein Eindruck, verhältnismäßig entspannt noch mit dir umgegangen. Du bist, du durftest trampen. Also das haben wir alle in dem Alter mehr oder weniger gemacht. Ne? Wenn du hattest kein Moped oder warst 14 oder 15 und hast auf dem Dorf gelebt und du musstest von A nach B kommen und Bus fahren, hallo?
Ja, genau.
Vielleicht spielen wir erstmal Musik, um uns von diesem Schreck zu erholen und Triggerwarnungen und was man nicht noch alles sagen muss. Also wir sprechen gleich mit einer Frau, die als 8-Jährige geraucht hat. Und ich würde schon gerne wissen, wie es dazu kommen konnte. Aber vorher hören wir, und das passt überhaupt nicht chronologisch gar nicht zu dem Platz, an dem wir jetzt in deiner Lebensgeschichte sind. Wir springen jetzt einfach kurz vor. Das Dorf am Ende der Welt, Michael Gierke.
Mhm.
Hilf mir mal bei der Einordnung. Wann ist das?
Das hat er, glaube ich, geschrieben 1986. Da war ich gerade noch in Bad Salzuflen in Ostwestfalen und Michael Gierke war Teil des fast weltweit Labels, was sich in Bad Salzuflen oder in Ostwestfalen gegründet hat mit 6 Songschreibern. Die anderen waren alles Männer oder junge Männer und ich stieß dann dazu.
Das waren Kassettenlabel.
Das waren ja hauptsächlich Kassetten, aber auch eine Single und ein Vinylalbum. Und es gab ein Studio in Bad Salzuflen, Frank Werner Klangforschung hieß das. Und das war erst ein 4-Spur-Gerät, dann 8-Spur, dann 16-Spur. Es wurde so langsam aufgebaut. Und ich habe die kennengelernt über Frank Spilker von den Sternen, mit dem ich zur Schule ging, mit dem habe ich in der Theater AG gespielt. Der hatte dann schon eine Band und ich wollte auch eine Band gründen, fand aber keine Mitstreiterinnen. Und dann habe ich die kennengelernt, dann gehörte da Michael Gierke dazu, der war schon 5 Jahre älter, Bernd Begemann, der kam auch aus Bad Salzuflen.
Der war vor 1000 Jahren hier, ich glaube es ist wirklich 20 Jahre her.
Ah ja.
Ist ein guter Anlass, den vielleicht mal wieder einzuladen, es ist ja schon ganz 2 Jahrzehnte, da ist viel passiert. Mit ihr war zusammen früher, ne?
Wir waren zusammen tatsächlich, wir kamen dann zusammen. Er wohnte aber schon in Hamburg und ich ging ja noch zur Schule. Ich war 17 und er war 22.
Und das Lagerfeuer knisterte.
Ja, genau. Und er war halt so für Bad Salzuflen-Verhältnisse schon sehr abseitig, schon echt ein Spinner. Und gleichzeitig schrieb er aber wirklich schöne Songs. Das hat mich schon beeindruckt. Und er war halt schon in der Großstadt. Und dann bin ich da so reingerutscht in diese Szene und habe dann angefangen, meine ersten Songs zu schreiben, weil ich dachte, ich kam von der Straßenmusik und spielte halt Coverversionen, Tonsteine Scherben, Cat Stevens, die Beatles und dachte dann aber, wow, die schreiben ja ihre eigene Geschichte auf und auf Deutsch. Und ich kannte halt nur Hildegard Knef und Tonsteine Scherben und dachte, okay, das versuche ich jetzt mal. Und dann habe ich da so stolpernd angefangen. Und Michael Gierke schrieb quasi so ein bisschen die Hymne, über die Sehnsucht wegzugehen und am Ende dann doch da zu bleiben.
Vielleicht hast du recht, vielleicht klebt an Großstädten Pech. Aber ich kann hier nicht bleiben.
Es geht hier in diesem Gespräch nicht um die Verfehlungen der Produzentin, Theatermacherin und Komponistin Bernadette Lahengst, weil wir wollen auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sie ein Wild Child war. Jetzt, ich meine, es passiert immer mal wieder, dass man, keine Ahnung, zu früh einen Schwips hat oder Schnaps angeboten bekommt oder so. Wie kam es, dass du so früh, also 8 finde ich sehr früh, dass das passierte? Weißt du das noch?
Ich war da mit so einer Clique immer unterwegs. Die waren halt, kamen halt aus den eher zerrütteten Elternhäusern, würde man jetzt sagen. Und das war halt eine Grundschule, da gingen halt alle hin. Das ist auch nochmal ein bisschen Unterschied vielleicht zu heute in Berlin, ist ja alles unterteilt in Viertel. Und meine Eltern haben beide gearbeitet, die hatten halt einen Laden, Orthopädiegeschäft und noch meine Mutter hatte ein Kunstgewerbegeschäft und die waren halt immer beschäftigt. Also es war damals so, man kam aus der Schule um 1, dann gab es Mittagessen, dann hat man vielleicht noch Hausaufgaben gemacht und dann ist man zum Spielen gegangen. Mhm. Und um 6 oder 7 musste man wieder da sein. Also man war komplett unbeaufsichtigt und meine Brüder haben auch nicht auf mich aufgepasst, also habe ich halt gemacht, was ich wollte und fühlte mich irgendwie angezogen von denen. Und dann war da ein Spielplatz, der wurde damals der Türkenspielplatz genannt, weil da die türkischen Kinder immer hingingen. Fand ich auch total cool. Und dann wurde da halt geraucht. Und dann habe ich halt auch mal dran gezogen. Aber nicht nur dran gezogen. Ich weiß halt schon, da habe ich dann für meinen Vater Ernte 23 geholt. Dann habe ich erstmal 2 rausstibitzt. Ne?
Wow, und auch noch Ernte 23.
Ja, furchtbar.
Oh mein Gott.
Und dann kam es halt so, dass wir in einem Edeka haben wir halt eine Mutprobe gemacht. Wer klaut die 2 Liter Flasche Lambrusco? Und das habe ich dann mit einer Freundin gemacht und die unter einem Mantel versteckt. Und dann sind wir damit in den Wald gegangen und haben das mit 5 Kindern ausgetrunken. Und das ist trotzdem viel. Und dann bin ich nach Hause mit dem Fahrrad, war halt echt betrunken und habe dann gekotzt. Und meine Eltern haben es aber irgendwie nicht gemerkt, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben sie auch nur so getan. Und am nächsten Tag in der Schule haben die Lehrer uns dann zu sich gerufen und einer von den 5 war im Krankenhaus und hat den Magen ausgepumpt bekommen.
Ja, na klar.
Und
so kam es raus.
Dann kam es halt raus, dann haben die meine Eltern angerufen. Und dann war das Gespräch aber folgendermaßen, die haben dann nicht gemotzt und gemeckert, das haben sie sich gut überlegt, glaube ich, sondern haben mich dann gefragt, was ist denn eigentlich mit den Kindern im Kirchenkreis? Wieso siehst du die denn nicht mehr öfter? Und das hat mich so ein bisschen eingeholt.
Aber dafür wird es doch einen Grund gegeben haben, weil die wahrscheinlich dir zu fromm und zu lieb erschienen.
Ja, die waren natürlich so
die Braven. Warum zog das? Warum zog das in dem Moment als Argument?
Ich weiß nicht, weil ich bin auch als katholisches Kind aufgewachsen. Natürlich haben die mir ein schlechtes Gewissen gemacht, aber sie haben mir keine Strafe angedroht und das war gut.
Ist dir das damals schon klar gewesen, dass das ein guter Move ist oder erst, wenn du jetzt im Nachhinein drüber nachdenkst?
Ich glaube, ich wollte schon auch so ein bisschen das gute Kind gleichzeitig sein. Ich war eine Abenteurerin und gleichzeitig wollte ich natürlich auch die Gute und die Heilige sein. Und in der Kirche gab es ja andere Abenteuer, das ist ja die andere Geschichte. Die gab es bei mir immer, diese 2 Pole, glaube ich. Als ich 9 oder 10 war, war dann der Vorsänger in der Kirche, kam in den Stimmbruch und dann hat mich der Pfarrer gefragt, ob ich die Vorsängerin sein will. Und dann von da an habe ich dann fast jeden Sonntag in der Kirche, war ich die Solosängerin und die ganze Gemeinde hat hinterher gesungen. Deshalb war, da steckte natürlich auch so eine gewisse Heiligkeit drin. Ne? Man steht da so als 10, 9, 9 oder 10-Jährige und die eigene Stimme erschallt in diesem Heiligtum.
In einer damals noch vollen Kirche, muss man sagen. Ne? Also da sind die Leute noch in die Kirche gegangen, 300, 400 Leute sitzen vor dir.
Das ist ein großes Publikum, genau. Und insofern, ich wollte halt auch irgendwie so ein gutes Kind sein und gleichzeitig hatte ich aber diese Abenteuerlust und dieses über Grenzen rübertreten. Das steckte beides drin.
Was ich neulich, auch da weiß ich, kann es nicht mehr genau zuordnen, aber immer wenn ich diesen Satz höre, dann stolpert mein Herz kurz so dieses, ich wäre viel lieber ein Junge gewesen, ich wollte kein Mädchen sein. Mhm. Das habe ich bei dir auch in einem der Interviews gehört oder gelesen. Und da denke ich immer, Leute, schnallt das doch mal. Hört doch mal auf, dass ihr eure Söhne und eure Töchter auf die eine oder andere Art erzieht. Lasst denen doch mal Freiheiten, ohne dass sie bestimmte Sachen machen müssen oder andere Sachen nicht machen dürfen. So. Mhm. Gerade Mädchen sind in bestimmten Punkten, ne, das ziemt sich nicht und sei nicht so laut und sei nicht so frech und schönes Kleid hast du an und kannst aber schön singen, guck mal deine Haare.
Genau, und das war bei uns eigentlich nicht so extrem. Also natürlich hatte ich auch eine Mutter, die ja auch ein bestimmtes Bild hatte von mir, als dass ich Ballettunterricht bekomme. Aber das habe ich mir auch selber gewünscht. Und gleichzeitig hatte ich zwei ältere Brüder, denen ich sehr nachgeeifert bin. Und ich war sportlich und ich wollte genauso laut und sein und genauso schnell sein und genauso frech sein. Also, und da haben meine Eltern auch keinen Unterschied gemacht zwischen uns.
Aber irgendjemand ja offenbar schon, denn du hast ja diese Leidenschaft, du hast ja gesagt, ich wäre gerne ein Junge gewesen und nicht ein Mädchen. Ja, also stimmt. Irgendwo wirst du angeeckt sein, das müssen auch nicht die Eltern sein, aber.
Das stimmt. Ich weiß noch, dass ich auch als ganz kleines Kind wollte ich immer wie mein großer Bruder Ansgar sein. Da gab es so eine schöne Geschichte im Kindergarten. Die erste Geschichte, an die ich mich erinnere, mit 4 oder 5 wurde ich morgens gefragt zu Fasching, als was willst du gehen? Und habe ich gesagt, als Ansgar. Und dann habe ich einfach seine Sachen angezogen, der war 3 Jahre älter.
Wie toll ist das denn?
Und dann bin ich in den Kindergarten gegangen und dann haben mich die alle angeguckt und haben auf den Finger gezeigt mit mir, Bernadette hat sich gar nicht verkleidet, hahaha. Und dann habe ich so gesagt, ja, ihr seid einfach zu blöd, ihr checkt es nicht, ich bin Ansgar.
Oh, wow. Das weiß er aber. Er muss sich jetzt, das fand er bestimmt gut.
Ja, oder? Das fand er gut. Er war mein großes Vorbild.
Ja, nicht schlecht. Okay. Was haben wir hier? Als nächstes Lied. Ein halber Cappuccino.
Von der Band Kapatult.
Statt Katapult wahrscheinlich. Genau. Kapatult. Hm? Was ist das und warum hast du es mitgebracht?
Weil das eine ganz tolle, aktuelle Frauenband ist, die mich so ein bisschen sogar an die Braut erinnert, in der tanzbaren Poppigkeit und in der Art zu texten. Und dieser Song gefällt mir auch inhaltlich besonders gut, weil es darum geht, wie schlecht vor allen Dingen man überhaupt von der Musik leben kann, wenn ein Stream oder das Streamen eines Songs noch nicht mal einen halben Cappuccino bezahlen kann. Die kommen aus Leipzig und ich bin Fan. Also demnächst spiele ich auch ein Konzert mit denen in Leipzig im Werk 2 und da lerne ich sie dann kennen. Mal gucken, wie wir uns verstehen.
Wie schön. Gut, dann hören wir jetzt ein halber Cappuccino.
Cappuccino ein, denn ich habe endlich was verdient.
Radio 1. Hörbar Rust.
Radio 1, die Hörbar Rust. Dieses Gespräch können Sie jederzeit als Podcast nachhören oder Sie hören sich bereits geführte Gespräche an. Zum Beispiel mit Charlie Hübner, René Polesch, Annette Humpe, Philipp Grütering, a.k.a. Cryptic Joe, Professor Maja Göpel, Martin Wuttke, Karin Mioska, Mine, König Boris, Senta Berger, Anke Engelke und Bastian Pastewka beispielsweise. Also wir begleiten Sie bis an das Ende ihres Lebens, wenn sie wollen. So viele Gespräche gibt es inzwischen schon und wir kommen jede Woche wieder. Das ist ja das Tolle. Sie können die Hörbar auch abonnieren, das kostet sie nichts und sie können das auch jederzeit wieder rückgängig machen. Sie müssen da nichts unterschreiben. Ich darf nur einmal anklicken. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann bewerten Sie ihn gerne positiv. Das muss man ja auch mal, ich vergesse das immer, aber das ist ja, das ist diese harte, kalte Währung der Gegenwart. Und damit sind wir eigentlich thematisch da, wo der Song uns gerade hinführte, ein halber Cappuccino. Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie lange du schon wirklich gute Arbeit machst. Also du schreibst Texte, die sind wie kleine, eigentlich wie kleine Filme. Ich habe jetzt extra nicht Videos gesagt. Mhm. Das sind Themen, die du schön ausmalst, schön beobachtest, gute Gedanken da drüber streust und so. Und ich bin so versucht, jetzt diesen Satz zu sagen, ich mach's jetzt. Ich glaube, wenn so jemand wie, keine Ahnung, wer ist denn jetzt ein sehr erfolgreicher, ich nehme jetzt mal, passt nicht, aber wenn Helene Fischer einen deiner Texte, wenn sie ein bisschen gesellschaftskritischere Texte singen würde, absolut, qualitativ sind die wirklich hochwertig. Hinzu kommt aber auch, dass du eine gute Musikerin bist. Du machst ja auch gute, eingängige Melodien. Mhm. Ja? Und trotzdem musst du sehen, wo du finanziell bleibst. Und zwar nicht erst jetzt, seit es so die Anfänge der KI gibt, sondern immer schon bist du jemand, der ganz viele Eisen im Feuer hat und trotzdem noch gucken muss, ja, wo kommt die Kohle her? Mhm.
Ja, ich weiß auch nicht, woher diese Flexibilität, wie, woher die immer wieder kommt. Also ist natürlich auch, als es so anfing, dass man darüber geredet hat, wie man flexibel bleibt, auch als überhaupt als Solo-Selbstständige, da war das ja auch immer so gleich so ein neoliberaler Gedanke dabei. Aber was soll ich tun? Ich kann mich ja nicht zurücklehnen und nichts mehr machen. Also habe ich mich früh auch für Theater interessiert. So, das ist so, war ja auch immer meine zweite Leidenschaft. Ich wollte mit
eigentlich 17, deine erste schon, ne?
Ja, so, genau.
Du wolltest Schauspielerin werden.
Bevor ich ernsthaft Musik gemacht habe, wollte ich Schauspielerin werden und habe dann versucht, mich an verschiedenen Schauspielschulen zu bewerben. In Berlin natürlich auch. Zweimal wurde dann immer nicht genommen und dann war ich dann total bockig und sauer und habe gedacht, was können die mir denn erzählen, ob ich auf eine Bühne kann oder nicht. Und aus diesem Trotz heraus ist auch die Lust gekommen, dass ich eigentlich also lieber auch meine eigenen Texte schreibe und mein eigenes Leben inszeniere sozusagen. Und aber diese Leidenschaft für verschiedene Genres, sagen wir mal, ist immer geblieben. Deswegen bin ich dann 2003 zurück zum Theater gekommen und nicht als ausgebildete Schauspielerin, sondern als die ich dann war, mit so vielen verschiedenen Interessen.
Und auch politisch sehr engagiert, genau. Muss man sagen, auch in der Zeit. Ne?
Genau, ich würde mich schon als politische Aktivistin auch bezeichnen, gerade in der Zeit, in Anfang der 2000er in Hamburg und auch als feministische Netzwerkerin. Und da kommt so vieles zusammen und da lernt man halt auch, wie man mit Menschen zusammen auch Dinge entwickeln kann, ohne auch immer die Chefin sein zu müssen, wie man in Kollektiven arbeitet, also auch wie man miteinander arbeitet, ohne immer darauf zu pochen, dass man selber die Urheberin ist, finde ich auch total wichtig. Also es sind ja alles auch so Lernprozesse, ne? Und ja, dadurch habe ich mir verschiedene Spielfelder gesucht, sagen wir mal, und auch neue Talente entdeckt. Also dieses Arbeiten mit Laien zum Beispiel in Theaterstücken und später dann mit Chören, also partizipative Projekte, wusste ich gar nicht, dass ich das kann. Und irgendwie ist das auch so eine Art soziale Kompetenz, dass man mit Leuten was entwickelt, was, dass man auf die hört und dass man aber auch aus den verschiedenen Ideen wirklich auch was Kreatives dich verdichten kann.
Wir hören auch ein bisschen später noch einen Ausschnitt aus deinem großen Chor der Statistik. Mhm. Nichtsdestotrotz bleibt über allem die Frage, wie kann es sein, dass du überlegen musst, dass du in deinen Ein- und Fünf-Jahresplänen überlegen musst, wann mache ich wie, wo, was, um finanziell über die Runden zu kommen. Du hast vorhin erwähnt, du hast eine erwachsene Tochter. Das heißt, aus dem Gröbsten ist die oder seid ihr da jetzt raus? Weil es gab auch Zeiten, die ist jetzt 19, glaube ich, 20, oder 20. Es gab auch Zeiten, da hattest du, ich glaube, in Freiburg, du hattest irgendein Theaterengagement, Festes. Und das bedeutet dann als alleinerziehende oder wie
getrennt
erziehende Mutter. Du hast sie dann auch monateweise mitgenommen. Mhm. Sie wurde dann da wahrscheinlich eingeschult. Mhm. Wie habt ihr gewohnt? Das ist ja dann auch, das ist ja ein ungewöhnliches Leben für euch beide. Aber wenn es existenziell wird, muss man das eben machen.
Genau. Ja, das habe ich dann immer so organisiert, auch versucht nachhaltig so zu organisieren, dass Freundschaften entstanden sind, die auch geblieben sind, für meine Tochter, für Ella. Also dann haben wir in WGs gewohnt, wo dann auch immer ein anderes Kind da war oder irgendeine Möglichkeit zu Kontakt mit anderen Kindern zu haben. Die damalige Chefdramaturgin des Theater Freiburg, ihre Tochter, wurde dann eine gute Freundin von meiner und die sind dann zusammen zur Schule gegangen oder vorher noch im Kindergarten, so dass Ella da auch sich zu Hause fühlt. Mhm. Da haben wir wieder das Thema Heimat, so wie schafft man sich das? Natürlich, indem man Freundschaften aufbaut und sich Strukturen schafft, die das ermöglichen und irgendwie noch eine gewisse Art von Leichtigkeit bewahrt, dass das auch alles immer noch ein Abenteuer ist und nicht nur Arbeit, die einen stresst sozusagen.
Hm. Und wobei das ja gerade für künstlerisch arbeitende Menschen oft schwer ist, das ist jetzt nicht das Klischee, aber wenn du Alltag abliefern musst, weil du ein oder mehrere Kinder hast, dann bedeutet das, dass du nachts arbeiten musst, wenn du Songs schreibst oder Gedichte oder wenn du malst oder so. Das wird bei dir wahrscheinlich auch gewesen sein.
Wenig Schlaf heißt das. Also es ist mir jetzt gerade aufgefallen, wo ich mein erstes Theaterstück gemacht habe, ohne mich um die Kinderbetreuung kümmern zu müssen. Das war dieses Jahr in Dresden, war ich 3 Monate. Und da habe ich gemerkt, wie viel Zeit mir auf einmal zur Verfügung steht, dass ich mich nicht den ganzen Tag um Wäsche waschen und Beschäftigung kümmern muss, sondern eigentlich den ganzen Tag dafür zur Verfügung habe, Songs zu schreiben. Mhm. Ist mir auch diese Erkenntnis, macht mich teilweise erschüttert, die mich, dann überkommt es mich so, dann denke ich, wow, wie ging das überhaupt? Keine Ahnung. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, diese Jahrespläne auch immer wichtig, dass ich mir immer wieder überlege, ist das, was ich mache, wirklich das, was ich machen will, macht mich das glücklich oder sind die Zwänge, überwiegen die Zwänge?
Ich glaube, also es kommt mir so vor, auch wenn das vermessen klingt, weil wir uns gerade erst kennenlernen, als hättest du dir diese Frage bis jetzt immer und als wirst du die nächsten 10 Jahre immer in deinem Sinne beantworten können, weil man deine Arbeit anmerkt, dass sie raus muss und dass du mit ihr befreundet bist, dass du da keinen Trennstrich ziehst. Aber das, was du eben gerade gesagt hast, geht ja noch weiter, dass du abends zusiehst, dass die Hausaufgaben gemacht sind, dass du siehst, dass Essen auf dem Tisch ist, dass das Kind dann irgendwann schläft. Du dann arbeitest, aber am nächsten Morgen irgendwann zwischen 5:30 wahrscheinlich und 7 wieder auf der Matte stehst, um alles vorzubereiten und klarzumachen und so. Mhm. Und das geht sehr vielen Eltern so, Vätern wie Müttern, Alleinlebenden oder Alleinerziehenden oder wie war dein Wort eben?
Getrennt
Erziehenden dann möglicherweise erst recht, noch mehr, genau so. Worauf ich hinaus will ist, dass du leider damit eben auch die Antwort auf die nicht gestellte Frage gegeben hast, warum in allen möglichen künstlerischen Bereichen es einfach zu wenig Frauen gibt oder sich die Frauen zu wenig vertreten fühlen.
Absolut, da fängt dann immer der große Bruch an, der Unterschiede zwischen der Sichtbarkeit von männlichen und weiblichen KünstlerInnen. Also leider ist es immer noch genau so. Ich kenne wirklich ganz wenig Musikerinnen, die Kinder haben, ein Kind oder mehrere, die einen Mann haben, der sich gleichberechtigt oder noch mehr um diese Kinder gekümmert hat. Gibt es wirklich nur eine ganz kleine Handvoll. Und damals in den 90ern, muss ich auch sagen, unsere damalige Gitarristin Barbara Haas, der Grund, warum sie ausgestiegen ist nach dem ersten Album, war genau die Situation. Sie hatte ein Kind, der Mann hat sich getrennt, hat auch sich nicht gekümmert und sie musste einfach nochmal eine Ausbildung machen, damit sie irgendwie eine Lebensgrundlage hat. Und ich kannte noch 2 andere Musikerinnen, denen es genauso ging und die sind alle auch nicht mehr professionelle Musikerinnen geworden. Auch als die Kinder aus dem Haus waren, war das auch schwierig, dann wieder dahin zurückzukommen. Und diese Situation wollte ich für mich natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich extrem viel dafür gegeben, dass das nicht passiert. Dafür muss man sehr flexibel sein und vielleicht auch fleißig wieder am Anfang.
Du bist fleißig, du bist flexibel, ja, und du hast vielleicht auch das Glück, aus so einem, ich weiß nicht, aus so einem Holz zu sein oder wie auch immer man es nennen will.
Genau,
also man merkt Glück schon, auch, dass du, dass der Glück, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so dieses, ja genau, das ist dann wahrscheinlich Glück. Wie ist man, was für eine Art von Lebensenergie hat man? Du erscheinst mir nicht lethargisch und nicht, ich nehme jetzt noch die Melancholie da noch mit rein in diesen Smoothie, der dann manchmal dazu führt, dass Menschen auch durchaus sehr dünnhäutige und sensible, künstlerisch arbeitende Menschen auch das Tempo rausnehmen müssen, keine Kraft haben, eine gewisse Art von Schwere oder Müdigkeit, die sie dann auch wiederum zu ganz tollen Sachen verarbeiten, keine Frage. Aber du scheinst mir mit so einem, du bist so ein Solarzellen-Mensch.
Ja, irgendwas, irgendwelche Energie kommt immer wieder, keine Ahnung woher.
Ja, ist doch gut.
Das stimmt, es ist, aber das ist Glück, das stimmt.
Ja, wahrscheinlich ist es dann unterm Strich Glück. We don't know. So, was spielen wir? Dann spielen wir jetzt einfach nochmal Musik von dir mit deiner Tochter Ella May. Und wir haben uns, oder du hast dir den Song ausgesucht, Gib mir meine Zukunft zurück. Hat was mit dem Theaterstück Mutterland zu tun, ne?
Genau. Ist eigentlich dafür entstanden, aber hat auch nach dem Stück noch eine Gültigkeit, finde ich. Ich versuche ja auch immer in meinen Theaterstücken die Lieder so zu schreiben, dass sie nicht nur in diese Bühnensituation passen, das wäre mir zu langweilig, sondern dass die irgendwie eine mehr Bedeutung haben und dass sich Leute daran andocken können. Und es ist quasi ein Lied über eine Suche nach einer Heimat und eine Definition davon. Auch zu deiner Frage vorhin, die wird vielleicht in dem Lied auch beantwortet. Und auch die Forderung der nächsten Generation, ihnen die Zukunft zurückzugeben, weil tatsächlich durch sowohl Klimakatastrophe als auch die ganzen vielen Kriege und den Neoliberalismus, den Kapitalismus, der das Leben zermürbt, die Zukunft fast verbaut erscheint. Und davon handelt das Lied und ist, ja, und es ist musikalisch auch sehr schön, finde ich.
Die Musikerin und Theatermacherin und Co-Leiterin, Komponistin, Texterin, Sängerin und Mutter,
ja,
Bernadette LaHengst, ist heute hier zu Gast. Und ich muss irgendwie nochmal an diesen, es ist mir so peinlich, dass mir vorhin nur Helge Schneider, sage ich schon, das wäre ja schön, Helene Fischer eingefallen ist. Denn es gibt natürlich auch Künstlerinnen, und auch Künstler in der Kategorie, ich will es jetzt gar nicht deutscher Schlager nennen, aber sagen wir mal deutsche Lieder, deutsche Musik, wie auch immer. Da sind ja auch manchmal die Grenzen fließend. Das eine Metier bietet sich ein bisschen beim anderen an. Plötzlich ist da Autotune in Volksliedern und was weiß ich, wie sich das dann irgendwie mischt. Und es gibt auch Blumfeld-Lieder beispielsweise und auch von vielen anderen Bands. Wenn man jetzt einfach nur die Worte sieht, nur die Sätze, dann könnte man auch sagen, okay, das könnte alles sein. Das wird dann durch Jochen Distelmeyers Stimme oder die Band dann insgesamt, wird das dann zu dem, was es ist. Also letztendlich sind das schon oft Geschwister, ne? Also manchmal ein bisschen oberflächlicher, geht nicht so in die Tiefe wie das, was man jetzt von dir kennt. Mhm. Aber wenn du so lange schon auch mit finanziellen Sorgen durchaus haderst, wie ja viele Kolleginnen und Kollegen von dir, hast du dir schon mal überlegt, vielleicht würde es dir zu schwer fallen, dich dem Mainstream anzudienen, vielleicht unter einem Pseudonym? Mhm.
Habe ich mir noch nie richtig drüber Gedanken gemacht, ist mir irgendwie unangenehm.
Warum?
Weil ich finde, dass Kunst dazu da sein sollte, in die Tiefe zu gehen und nicht nur den Markt zu bedienen. Und unser damaliger Produzent Frank Dostal hat immer gesagt, stört nicht beim Bügeln oder Fahrstuhlmusik.
Gibt es denn da gibt es da nichts dazwischen? Also ist denn was erfolgreich ist, automatisch darf das nicht?
Nicht immer, das hast du recht. Es gibt auch erfolgreiche Songs, die in die Tiefe gehen können. Aber irgendwas in mir sträubt sich. Ich bin irgendwie doch zu trotzig, zu kratzbürstig. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wenn mich jetzt jemand fragt, der wirklich, der oder die wirklich erfolgreich ist, darf ich das oder das Lied covern? Und diese Person ist mir sympathisch, dann hätte ich nichts dagegen. Aber ich glaube, Auftragsschreiberin, das geht irgendwie nicht. Da muss für mich dann doch irgendwie dann noch eine Gesellschaftskritik drin sein oder eine Beschreibung.
Ja, aber vielleicht ist das ja möglich. Also du meinst, du hast jetzt von vornherein, schließt du das aus. Mhm. Vielleicht müssen wir wirklich so die Ebene Helene Fischer verlassen und in irgendwas Namenloses mal kurz hineindippen. Weil ich finde, es ist schon wichtig, dass du als Künstlerin auch hörbar und sichtbar, vielleicht wie so ein trojanisches Pferd dann möglicherweise deine Gedanken und deine Skizzen und deine Texte verleihst.
Also gegen Verleihen habe ich nichts. Ich glaube, es kommt aufs Angebot an. Aber jetzt, es gibt ja Musiker und Musikerinnen, die sich verdingen als Auftragsschreiber. Ne? Ich meine, hat auch eine lange Tradition, könnte man sagen. Carole King war ja auch erst Auftragssongschreiberin.
Auch sehr viele Maler von damals. Also viele Künstler mussten irgendwie sehen, wie sie den Kopf über Wasser halten, um dann das machen zu können, was ihnen wichtig war. Mhm. Wenn sie Glück hatten, ohne dass sie sich zu sehr verbogen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest ein, zwei Versuche wert ist. Denn es geht ja nicht darum, dass du jemandem ein Kleid auf den Körper nähst. Aber vielleicht kannst du einen Schnitt rüberschieben. Und vielleicht muss man da gar nicht mehr so viel ändern. Weil es würde mich so ärgern, wenn jemand wie du, der irgendwie drauf wartet, du hast auch irgendwann selbst mal gesagt, ich habe noch keinen Smash-Hit gehabt, leider. Mhm. Der würde dir ja erstmal eine gewisse Sicherheit geben, denn die Gegenwart ist mal das eine. Du hast jetzt noch Konkurrenz bekommen, wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen auch von der KI. Und das wird mit Sicherheit stärker. Mhm. Die macht tolle Refrains plötzlich, schreibt interessante Texte und so. Mhm. Und das Stichwort Altersarmut ist einfach da. Das betrifft viele, aber gerade die kreativen und künstlerischen Berufe. Und darüber wirst du auch immer wieder nachdenken.
Ja, ich habe mich bisher immer geweigert und da dachte bisher immer, das geht irgendwie so weiter. Keine Ahnung, ob es wirklich so weitergeht. Ich habe ja tatsächlich jetzt so verschiedene Felder, auch das diese Chöre zu gründen.
Komm, wir hören da jetzt mal kurz rein, damit die Leute nicht immer denken, was ist denn? Also wir hören jetzt den großen Chor der Statistik. Das Lied heißt Dilemma.
Du stellst deine Waffe.
Das war der große Chor der Statistik. Da ist im Verteiler hast du wie viele Leute, die da theoretisch mitsingen?
Ja, 280 sind wir mittlerweile, aber die kommen natürlich nicht. Weil der Chor ist halt ein offener Chor, ein bedingungsloser Chor. Also es gibt keine Bedingung außer der Lust am Singen, sag ich immer.
Also jeder und jeder könnte mit oder kann mitmachen.
Genau, außer die entpuppen sich dann als Menschen, die andere diskriminieren oder rassistisch oder sonst wie unterwegs sind. Aber es gibt keine Noten. Ich singe die Melodien vor und dann nehme ich die Songs meistens auf in der Version, wie wir sie singen. Und dann gibt's eine Soundcloud, wo man dann ein bisschen reinhören kann. Und gegründet vor 5 Jahren mittlerweile im Haus der Statistik, in diesem irren, magischen, utopischen Haus.
Das ist am Alexanderplatz, das muss man, versucht das mal zu beschreiben, weil nicht jeder, nicht jede Hörerin kommt aus Berlin.
Genau, also das stand 10 Jahre leer, da wurden früher die Statistiken der DDR gesammelt. Wahrscheinlich, also ein riesiges 20.000 Quadratmeter oder 2.000. Ich bin mit Zahlen ganz schlecht. Also es ist so groß wie ein Einkaufszentrum, sagen wir mal. Mhm. Wahrscheinlich sind es eher 20.000. Mhm. Und dann hat eine Initiative von Stadtplanern und KünstlerInnen das Haus quasi besetzt erstmal und dann hat die Stadt das Haus zurückgekauft von Investoren. Und daraufhin ist halt eine Diskussion entstanden, wer, was aus diesem Leerstand passieren soll. Jetzt gibt es Pläne für das Rathaus Mitte und so weiter und für Wohnungen und für Büros. Aber wir bekommen mit gemeinnützigen Projekten für Kultur, Soziales und Nachhaltigkeit 20% dieses riesigen Gebäudes.
Ach schön.
Und das ist wirklich ein utopischer Traum, der da jetzt gerade in Erfüllung geht. Und seit 5 Jahren bespielen wir dieses Haus und benutzen wir dieses Haus, obwohl es die ganze Zeit umgebaut wird. Und wir proben auch meistens an der lautest befahrensten Straße von Berlin, an der Otto-Braun-Straße, unter Bäumen. Das fühlt sich dann so an, als wäre man in so einem südeuropäischen Weingarten. Aber dann kommt halt Tatütata und ist dann so laut, dass man dagegen anschreien muss. Und aber wir sind ein sehr abenteuerlustiger Chor. Wir singen bei jedem Wind und Wetter.
Aber du wirst davon deine Miete nicht zahlen können.
Jein. Manchmal, wir beantragen halt immer Geld für verschiedene Projekte, also von verschiedenen Förderungen. Und das ist ein Teil, das ist eine Teilfinanzierung.
Okay. Manchmal funktioniert
das. Von dem großen Haufen, von dem ich da lebe.
Naja, guck mal. Ich denke, es ist wichtig, zwischendurch darauf aufmerksam zu machen, dass das, wovon meine Generation und die nachfolgende und die vorangegangene Generation auf jeden Fall profitiert, dass viele Künstlerinnen und Künstler nach dem alten Modell gearbeitet haben und jetzt durch das neue Modell der Digitalisierung einfach auch wirklich oft gar keine Kohle verdienen oder keine Kohle mehr verdienen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass, also bei Schauspielern, es gab mal eine Statistik, ich glaube 92% aller Schauspielerinnen und Schauspieler können nicht von ihrem Beruf leben. So.
Wow.
Und das
wusste ich nicht.
Das ist also eine hohe, also die haben dann hin und wieder eine Rolle oder können synchron machen, aber synchron ist jetzt ja zum Beispiel auch eine Sache, die durch KI über kurz oder lang ersetzt wird.
Ja, und dann natürlich auch die Rollen für ältere Frauen werden immer weniger. Ne? Das ist natürlich, für mich spielt es auch eine Rolle. Mhm. Aber ich versuche da auch jetzt quasi mein eigenes Role Model zu sein und mich davon nicht beirren zu lassen. Weil es gibt natürlich ganz berühmte ältere Musikerinnen, die immer noch berühmt sind. Aber von den Unbekannteren wird es dann doch dünner, ne? Dass die dann noch mit 60 ein Album rausbringen. Schön ist gerade, dass hier die Sängerin von Hansaplast, die jetzt Annette Benjamin,
genau.
Und auch die Sängerin von Bärchen und die Milchbubis.
Bettina!
Die heißt auch Annette, die heißt Annette Simon.
Ah, okay.
Die sind auch schon über 60 und die gehen jetzt gerade wieder auf Tour. Das finde ich ganz wundervoll. Das sind auch super Role Models.
Und das,
für mich natürlich.
Wow, okay.
Ne? Die haben viele Jahre keine Musik gemacht, haben auch Kinder bekommen oder die Punk war dann vorbei und dann haben sie was anderes gemacht. Und jetzt sind die halt wieder entdeckt und wieder rausgebracht worden. Und jetzt sind da auch, kommen auf die Konzerte ganz viele junge Frauen und auch Männer, die das wieder entdecken und die Texte von vorne bis hinten mitsingen.
Also ich würde dazugehören und das finde ich gut, dass du es sagst, weil ich, Annette Benjamin war hier auch schon zu Gast, weil das auch, das war eine Zeit, in der ich diese Bands geliebt habe und gehört habe und das, ich fand, das war eigentlich ein ganz guter Kontrast zum Punk, weil das durchaus kluge Texte und durchaus auch Harmonien waren. Also die Stücke dauerten manchmal, das weißt du selbst, so 1,5 Minuten oder mal 2 Minuten. Aber das ist eine Art von Zeitnische gewesen. Hatte nichts mit der neuen deutschen Welle zu tun, hatte nichts mit diesem 1, 2, 3, 4, nur diesem Geschrabbel zu tun, sondern es war im Grunde das, was du bis heute auch aufrecht erhältst, dass es Texte sind, die was erzählen, die was ironisieren oder die was aufzeigen.
Verspielt, könnte man auch sagen. Sie haben sich nicht so in eine Schublade pressen lassen. Ne? Also sind wirklich diese beiden Frauen, sie stechen da auch echt hervor, auch mit ihrer Art von Humor und das auch jetzt nochmal zu beschreiben. Mhm. Finde ich auch schön, da habe ich gerade diesen, auf Arte gibt es gerade diesen Film Girl Punk in England, wo X-Ray Specs, Viv Albertine von den Slits und auch Gina Birch von den Raincoats ganz viel erzählen und auch Annette Benjamin von Hansaplast. Und da sagt Gina Birch von den Raincoats am Ende, ja, wir müssen unsere Geschichte erzählen, damit sie von anderen weitergeschrieben werden kann. Und das ist ja für mich auch so ein bisschen das, die Motivation gewesen, die Brauthaut ins Auge jetzt nochmal rauszubringen, weil die Musik gab es ja nicht mehr und jetzt gibt es die Möglichkeit, auch für junge Menschen das zu entdecken. Und
ja,
das ist gut.
Im April wurden die 4 Alben, glaube ich, ne, die von der Plattenfirma damals eingestampft wurden, auf die Online-Plattform gestellt. Das heißt, da bekommt man diese Musik, und eben jetzt gerade ist auf Vinyl ein Best of Die Braut haut ins Auge erschienen. Mhm. Bei Tricont, das ist die Plattenfirma. Ja, sehr, sehr schön. Wir hören Hua.
Ha.
Ich möchte ein Mädchen kennenlernen. Was ist das denn?
Hua ist ja die Band von Knaf Rellen, ja, wie er sich mittlerweile nennt. Früher hieß er noch Waldi, dann hieß er irgendwann Walding. Und er kam aus Dithmarschen und wohnte in Hamburg und war so goldenes Zitronenumfeld, als die noch Funpunk gemacht haben. Aber er war schon so ein bisschen, kam auch aus dem Funpunk, war aber schon auch ein bisschen, wollte was anderes, wollte avantgardistischer sein, sag ich mal. Und den habe ich kennengelernt, als ich nach Hamburg zog. Das war im Sommer 89, auf einer Party in Dithmarschen. Und da wurde er mir vorgestellt. Und er hat mir dann wiederum Nathalie Sterles vorgestellt, die stand direkt neben ihm.
Kenne ich gar nicht, wer ist das?
Und das war wurde die erste Bassistin von Die Braut haut ins Auge.
Aha.
Mit der habe ich Die Braut gegründet und mit zwei anderen, Barbara Haß und Karen Dennig. Genau, und das ist die Verbindung, und für mich war Walding, wie er damals hieß, halt auch einer, der auch immer gerne mit Frauen in der Band gespielt hat. Damals hatten die eine Schlagzeugerin. Das war wirklich absolut unüblich in der gesamten Hamburger Schule.
Aber das ist es bis heute. Aber das ist es, wenn du das schon so als Satz verpackst, der auch gerne mit Frauen in einer Band gespielt hat.
Oder der sich bewusst Frauen auch gesucht hat.
Was ist, woran liegt es? Woran liegt es, dass es so wenige gemischte Bands gibt? Das ist so eine Frage, die ich alle 2 Jahre mal wieder stelle. Und dann, ja, ich weiß, es war Fleetwood Mac und ABBA und es gibt so ein paar. Und dann gibt es aber Geschwister eher noch, ne? So auch so gegenwärtige Bands schon, aber das sind dann eben Geschwister. Woran liegt's? Weil dann doch irgendwie Sex eine Rolle spielt?
Wahrscheinlich haben die Männer davor Angst, dass eine Frau zu viel sexuelle Unruhe in die Band bringt. Vielleicht auch bei den Männerbands, die dann erfolgreicher waren. Da wurde ja auch ganz schön viel mit Fans und weiblichen Groupies rumgemacht, muss man auch mal sagen. Es war ja nicht nur bei den ganz großen Bands so, sondern es gab es auch bei uns in der Hamburger Schule. Und ich weiß nicht, vielleicht auch diese
Jungs. Und da hätten diese Frauen gestört, wären so ein Mahnmal gewesen. Ja, wäre so, vielleicht. Ey, die ist doch erst 14, lass die in Ruhe.
Ja, oder sie hätten sich als Konkurrenz gesehen oder keine Ahnung. Irgendwie hätte es die männliche Klicken, diese Klickenhaftigkeit, Dynamik, auch dieses Hirschgebären vielleicht auch zerstört oder in Frage gestellt. Ich meine, die waren ja durchaus die meisten Musiker in der sogenannten Hamburger Schule waren ja durchaus auch weiche Typen, ne? Die konnten sich ja ausdrücken. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also zur selben Zeit gab es natürlich Metal-Bands, Hard-Rock-Bands im Gegensatz zu Hardcore, die ja dann auch oft straight edge waren, vegan lebten und nicht tranken und so weiter. Also es gab aber auch die total maskulinen, toxische Männlichkeit in der Musikszene. Und so waren ja diese Jungs in der Hamburger Schule nicht.
Mhm.
Und trotzdem konnten die natürlich auch dieses, die Netzwerke, die männlichen Netzwerke und dieses Machtgehabe und wer ist Wortführer, wer ist der Platzhirsch, das haben die natürlich genauso drauf gehabt. So sind die auch sozialisiert worden. Und da kam dann auch wenig Frauen zu Wort und wurden dann halt auch nicht in diese Klicken so reingelassen. Und man muss natürlich auch ganz genau hingucken. Es gab dann auch Journalistinnen, die wichtig waren, auch wortführend waren, wie zum Beispiel die Greta-Schwestern bei der Spex oder auch Jutta Köter bei der Spex und so weiter. Aber in den Kneipen in Hamburg saßen an den Tresen doch eher die Typen mit männlichen Journalisten.
Absolut.
Und haben sich dann gegenseitig versucht zu übertrumpfen.
Das ist bis heute so. Das ist bis heute so, als ich, Jochen Dieselmeier war zweimal in der Hörbar. Mhm. Herzliche Grüße, falls er es hört. Ich mag den sehr. Das letzte Mal war er, glaube ich, vor 2 Jahren da. Und in Vorbereitung habe ich nochmal so gedacht, ich habe das auch thematisiert, das ist wirklich wie so mit Lichtschwertern. Als würden sie so, du siehst im Grunde, das sind 99,9% aller Interviewer sind männlich. Mhm. Und diese Interviews sind auf so einem Nerd-Level, werden die geführt, dass du denkst, wo ist denn jetzt hier überhaupt der ja, sowas wie ein Unterhaltungswert oder ein Mehrwert dieses Interviews. Ich lerne diesen Menschen gerade gar nicht kennen, sondern Journalisten arbeiten sich dann so ab an ihren männlichen Ikonen. Mhm. Und interessanterweise ist gerade Jochen, ich weiß gar nicht, wie ihr zueinander steht, deswegen es kann auch sein, dass ihr habt eure eigene Geschichte, aber ich habe ihn so kennengelernt, dass der einen ganz unkomplizierten Zugang hat und ganz impulsiv ist und der kann sich da zwar drauf, der kann da drauf einsteigen, aber eigentlich ist es jemand, der sich auf jedes spielerische Level gerne und sehr unkompliziert einlässt. So habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Und insofern ist es umso komischer, dass man dann so Interviews liest, bei denen man das Gefühl hat, ich habe den Satz, ich kriege den gar nicht, ich weiß am Ende des Satzes schon gar nicht mehr, was am Anfang steht. Weißt du, was soll das denn?
Tja, ja, das war natürlich auch eine Art von Gegenversuch, um diesen Mainstream-Geplapper von, sagen wir mal, also in normalen Interviews, wo man sich einfach nur verkaufen will. Ich meine, einfach nur verkaufen ist auch wieder fragwürdig, ne? Die wollten sich ja auch verkaufen, ja, klar. Nur in einer anderen Marke. Ne?
Bisschen anspruchsvoller vielleicht.
Anspruchsvoller, aber vielleicht auch, es ging ja darum, also der Anfang der Hamburger Schule, wenn ich es jetzt mal so auf meine Art formulieren könnte, wäre Christoph Schreuf, Tobias Levin und Jochen Distelmeier haben sich da gefunden und wollten in Interviews auch zu dritt auftreten und sich nicht bestimmen lassen von Journalistenfragen, sondern die wollten quasi so, wie man in einem eigenen Label alles selber macht, sich auch selbst darstellen und das und die Form von Interviews bestimmen, die Form des Narrativs, was man über sich erzählen will.
In der Theorie super, am Anfang bestimmt.
Ja, genau. Und das war dann halt sehr verkopft teilweise und das auch alles okay, nur es war das die Schwierigkeit besteht ja dann immer, wenn man dann dogmatisch so einen Deckel drüber macht und sagt, alle müssen so Interviews führen und alle müssen solche Texte schreiben, sonst gehören die nicht zu uns.
Aha, verstehe.
Und, also dieser Dogmatismus, das ist es, glaube ich, was genervt hat in den 90ern. Und es ist ja nicht nur so, dass es nur wenig Frauen gab. Es gab ja auch fast keine queeren Menschen und es gab auch
kaum Menschen. Es wird sie gegeben haben, aber sie werden sich nicht bekannt haben.
Genau. Und es gab auch wenig Menschen mit migrantischen Hintergründen und so weiter. Also es war schon auch eine Art von Bubble und natürlich, man könnte auch sagen, Bildungsbürgertum, die meisten Bands. Und insofern war das auch ganz wichtig, dass da mal Luft dran kommt.
Ja, schön formuliert. Also wir hören jetzt, Hua, ich möchte ein Mädchen kennenlernen.
Ich möchte ein Mädchen kennenlernen. Ich möchte ein Mädchen kennenlernen. Ich möchte ein Mädchen kennenlernen.
Die Chorleiterin, Texterin, Sängerin, Komponistin, Theatermacherin, Produzentin Bernadette LaHengst ist heute hier zu Gast. Du hast eine Gitarre mitgebracht, weil du anschließend noch zu einem anderen Termin musst. Und ich habe dich gerade eben gebeten, diese Gitarre mit ins Studio zu nehmen, weil es natürlich toll wäre, wenn du jetzt uns eine kleine Kostprobe geben könntest von...
Ich würde vorschlagen, ein Stück von Die Braut hat ins Auge. Eins, was ich auch jetzt wieder entdeckt habe und was sich auch ganz gut rüber gerettet hat in die heutige Zeit. Ich spiele jetzt nur zwei Strophen, damit es nicht so lange ist. Und der Opa, der Nazi-Opa, der drin vorkommt, der war damals noch 75, jetzt ist er 95.
Eine alte Liebe ist wie ein alter Opa von 95 Jahren. Erzählt dir noch vom Zweiten Weltkrieg, wo alles besser war. Und dann singt er dir Soldatenlieder und fängt gleich an zu weinen. Und auf einmal ist er dir sympathisch. Nein, das muss doch nur nicht sein. Eine alte Liebe ist wie ein altes Sofa, es ist so bequem. und die Füße auf dem Wohnzimmertisch, oh, du lässt dich gehen. Liebe kann man nicht recyceln, sie ist kein Altpapier und dein Herz ist kein Container für ein paar leere Flaschen.
Ja, vielen Dank, dass du die Gitarre rausgeholt hast und hier gesungen hast. Bernadette LaHengst. So, zurück im Text. Es gibt viel über dich zu lesen, obwohl du noch keine Biografie geschrieben hast, was ich dir ans Herz legen würde. Weil ich glaube, dhm, dass es wirklich interessant ist. Da kommen tolle und schöne und auch, wenn ich jetzt sage, gar nicht so unwichtige Details vorbei. Die sind nicht für die Welt wichtig, aber es sind schöne Details. Beispielsweise, dass du mal mit Rocco Schamoni zusammen gewohnt hast, dass ihr beide irgendwann den Pudels-Club gegründet habt, aber in einem Etablissement, das dafür überhaupt gar nicht vorgesehen war, nämlich mal wieder so eine Nische, wie auch dieses Haus der Statistik eigentlich ein leeres, lebloses Haus war, das jetzt plötzlich belebt wurde. Mhm. Habt ihr damals in der Kampfstraße in Hamburg gelebt?
Ja. Und das stimmt. Aber ich komme ja in Roccos Biografie vor. Insofern, der Teil ist schon abgedeckt.
Ach so, okay.
Aber es steht tatsächlich so mit Bleistift auf meiner Wunschliste seit ein paar Jahren, Anfang Januar. Jetzt bringe ich allerdings schon mal, das ist vielleicht der erste Schritt dahin, ein Buch raus mit ausgewählten Songtexten. Ach. Das kommt im April oder März raus, nächsten Jahres. Da arbeite ich gerade dran. Und da sind dann auch bei den meisten Songtexten schreibe ich dann so kleine Anekdoten dazu. Oder wie die entstanden sind oder Querverweise, Stories.
Ja.
Genau, das wäre schon mal ein Anfang. Also mal gucken. Und es gibt eine Filmemacherin, die möchte gerne einen Film über mich drehen. Mhm. Und auch seit den Anfängen, seit Anfang der 90er, die sucht gerade noch nach Förderung. Und also es gibt so verschiedene Ideen, wie man das, ich finde es halt auch so ein bisschen eitel, jetzt über mein ganzes Leben zu schreiben, aber vielleicht muss man das dann anders angehen, also die Geschichten erweitern mit Geschichten.
Vielleicht kannst du es so machen wie, vielleicht machst du es so wie Rocco in den Dorfpunks, dass man weiß, es gibt da biografische Parallelen und dass du ein Mädchen bist mit zwei älteren Brüdern und die Geschichte deiner Familie so ein kleines bisschen da reinkommt. Ich kann mir das super vorstellen. Du hast das, du schreibst gerne, du hast tolle Bilder, du hast einen guten Humor.
Ja, ich vielleicht kommt das jetzt im Januar. Okay, gut, Bettina, so mache ich das. Ich schreibe das mal auf die Liste.
Auf jeden Fall nicht mehr mit Bleistift. Genau. Schreib's mal auf die Zweijahresliste mit Kuli. Vielleicht wird das ja was, ja. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich da Leute für interessieren und dass du das, ein Drehbuch hast du noch nicht gemacht, oder?
Nee.
Ja, also.
Wer weiß, also, ja, vielleicht kommt's ja dazu.
Du wolltest deine Freundin Peter hier noch stattfinden lassen.
Ja, unbedingt, weil sie ist wirklich auch eine meiner ältesten Freundinnen und war dann die zweite Bassistin von Die Braut haut ins Auge seit 92. Sie hat auch Straßenmusik gemacht, so wie ich. Wir haben zusammen in der U-Bahn gespielt.
Können wir da ganz kurz reingehen? Wir haben noch genug Zeit, sowas mal zu besprechen, weil da sind wir aus deiner Biografie ausgestiegen, als du ungefähr 14, 15 warst. Deine Mutter war da schon krank. Wie lange war sie krank? Sie ist gestorben, da warst du 16.
Genau, sie war so anderthalb Jahre und dann ist sie an Krebs gestorben, leider. Und dann war ich da so in der 10., habe ich die 10. wiederholt. Natürlich alles nicht so schön. Und dann wollte ich eigentlich weg, habe mich an der Schauspielschule beworben, in der 11., bin dann in die letzte Runde gekommen, da haben sie mich doch nicht genommen.
Warst noch zu jung, haben sie dir gesagt.
Ja, genau. Mhm. Naja, dann bin ich halt noch ein bisschen.
Und dann hast du Straßenmusik
dann
gemacht.
Dann habe ich ganz viel Straßenmusik gemacht, bin auch alleine durch Europa getrampt, hatte so eine nur Gitarre und Schlafsack dabei und habe da viele Abenteuer erlebt und habe in besetzten Häusern gewohnt, dann in Zürich und in Genf war ich öfter, in Frankreich, dann auch mal mit Freunden zusammengespielt. So, das war schon ganz schön wichtig, auch fürs Singen und für die Bühnenpräsenz.
Was hast du gelernt als Straßenmusikerin? Also du warst 15, 16, 17 in der Hauptzeit, würde ich tippen?
Ja, noch bis 21,
bis 22. Okay, was sind die wichtigsten Lektionen?
Lass dich nicht von der Polizei erwischen.
Ich glaube, man darf in Berlin beispielsweise nur 15 Minuten, glaube ich, maximal an einer Stelle stehen oder
das
so.
Das weiß ich gar nicht mehr. Früher war das halt anders.
Und du durftest gar nicht spielen als Straßenmusikerin, oder warum
doch
nicht?
Doch, an verschiedenen Orten, an öffentlichen Plätzen schon. Aber dann musste man sich auch mit den anderen Straßenmusikern absprechen. Weil wenn dann eine Band kam, die lauter waren, die nahmen dann zuerst den Platz weg. Dann hat man den Platz verloren und so weiter. Also das war schon auch so ein Platzhirschgetue. Und am besten war es, wenn man sich zusammengeschlossen hat. Teilweise haben wir dann so Shows gemacht mit einer Tänzerin und noch zwei anderen Musikern, dann so immer um den Genfer See drumherum an verschiedenen Straßencafés.
Aber da gab es ja auch eine ganz besondere Frau, glaube ich, die euch das Haus zur Verfügung gestellt hat. Ne?
Da war so ein Haus von einer Frau, die das Land verlassen musste, und da haben dann ganz viele Straßenmusiker und Musikerinnen gewohnt. Und da traf man sich dann abends immer zum Trinken und Essen, und dann tagsüber sind alle in verschiedene Richtungen ausgeschwirrt.
Da habe ich sofort, ich glaube, alle, die das jetzt hören, haben da so Bilder vor Augen. Du musst dieses Drehbuch schreiben. Und am spannendsten ist natürlich noch, warum muss eine Frau die Schweiz verlassen? Ausgerechnet die Schweiz, in die meisten Menschen fliehen, wenn sie irgendwie Dreck am Stecken haben, oder?
Ich glaube, es waren Drogen.
Aha, ach so, na gut, das gut, alles klar.
Und Peter, war halt aus England und ist dann in Hamburg irgendwie hängen geblieben, wollte da studieren und hat da auch Straßenmusik gemacht. Und dann hat sie zusammen gewohnt mit Thomas Wenzel, der damals mit Jochen Distelmeier, der Teil von Fast Weltweit war, in einer Band gespielt hat, die Bienenjäger. Und Thomas hat dann auch bei meinen letzten Fast Weltweit Aufnahmen zweite Gitarre gespielt, und darüber lernte ich dann Peter kennen. Und dann habe ich mit Peter angefangen, in der U-Bahn zu spielen. Und das war so auch ganz besonders, da ist man eine Station, hat man einen Song gespielt, dann zur nächsten Station hat man das Geld gesammelt, dann ist man ausgestiegen und ist dann in die andere Richtung gefahren. Also war es schon so ziemlich professionell. Und wir beiden Blondinen, zweistimmig gesungen, Country-Songs und Soul-Songs, das kam schon ganz gut an.
Das kann ich mir auch, stimmt. Also gibt es, ich muss zugeben, dass ich nicht alle deine Lieder kenne, aber Country kann ich mir mit deiner Stimme auch gut vorstellen. Hast du manchmal solche Anleihen in deinen Liedern?
Also ich weniger, aber Peter ist wirklich eine fantastische Country-Sängerin. Die hatte nach Auflösung der Braut dann auch eine ganz tolle Country-Band, Cow. Hießen die, mit eigenen Songs. Und dann hat sie ja auch mit Bela B. Zusammen jetzt jahrelang gespielt, mit also als seine Duettpartnerin und Akustikgitarre. Und genau, und als Peter dann in die Band einstieg, hat sie dann halt auch englische Songs für uns geschrieben. Da wurde die Band dann auch noch ein bisschen internationaler. Und sie blieb dann auch bis zum Ende der Braut, 8 Jahre, und war sehr maßgeblich beteiligt auch an der Produktion. Die hat dann später auch im Soundgarden Studio Tontechnik gelernt und hat dann auch ganz viele der Hamburger Schule Bands produziert und aufgenommen. Also die ist eigentlich die einzige von den ehemaligen Bräuten, die auch immer noch Musikerin ist oder Produzentin und von der Musik lebt.
Okay. Wir klappen das hier langsam zu. Die Zeit ist fast um. Ich möchte nochmal darauf hinweisen. Also es gibt die 4 Alben der Band Die Braut haut ins Auge, einer sehr, sehr wichtigen Frauenband, die es zwischen 1990 und 2000 gab. Die 4 Alben sind streambar, downloadbar auf den gängigen Musikanbieter, Streamer, wie heißt es?
Streamt so viel, dass ich mir einen ganzen Cappuccino leisten kann.
Ja, bitte sehr. Bitte sehr. Wie viel kriegt man für einen Stream? Hast du das im Kopf? Wie viel ist das?
0,01 oder noch weniger, weiß ich.
Cent.
Ja. Ja. Oder 0,001, glaube ich.
Ey, das ist nicht zu fassen. I don't understand. Gut.
Aber ich verkaufe ja die Alben auch auf den Konzerten, und davon habe ich demnächst einige. Also insofern, da verdient man dann ein bisschen.
Gut, wir achten darauf. Wie stellen wir das fest, wo du wann spielst?
Auf meiner Website www.lahengst.com.
Lahengst.
Bei trikont.com.
Und falls Sie jetzt sagen, ich konnte mir das nicht merken, schicken Sie uns eine E-Mail, hörbar@radio1.de, und wir beantworten das dann speziell Miriam, oder wir leiten das zumindest an dich weiter. Dieses Lahengst ist nur ein halber Künstlername. Mhm. Und nicht der Hengst wurde erfunden, sondern das La interessanterweise. Mhm. Aber das ist jetzt fest mit dir wieder verbunden.
Genau, es ging auch sehr schnell. Innerhalb vom halben Jahr haben sich die Leute an den Namen gewöhnt. Im Theater, auf den Fluren, wenn man dann zum Büro geht, zur Abrechnung, rufen sie dann, Frau La Hengst, kommen Sie bitte mal. Da habe ich dann doch sehr gelacht.
Ja, gut. Und es gibt ein Best-of-Album dieser Band, Die Braut haut ins Auge. Das können Sie auf Vinyl erstehen. Über Trikont, über diese und über deine Website. Und gibt es, ach ja, die Stücke, die da drauf sind, klar, die kann man auch streamen.
Mhm, genau. Auf jeden Fall.
Die Liverbirds.
Ah, sehr schön.
Why Do You Hang Around Me?
Ja, die Liverbirds sind ja die erste All-Girl-Beat-Band der 60er Jahre gewesen, die aus Liverpool nach Hamburg gezogen sind, weil sie da ein Engagement im Star Club hatten. Und dann sind sie zum größten Teil in Hamburg hängen geblieben. Die waren 17, 18, als sie nach Hamburg zogen, ins Rotlichtviertel in St. Pauli. Also die waren echt krasse Frauen, sehr ihrer Zeit voraus.
Ja, weil damals war das auch nicht irgendwie angesagte Club-Ecke, sondern nee,
es war ein Rotlichtviertel.
Absolut.
Und die haben ihrer Mary, die Bassistin, mit der ich seit Anfang der 90er befreundet bin, die dann dafür nämlich gesorgt hat, dass wir einen Plattenvertrag bekamen, weil ihr Mann Frank Dostal unser Produzent wurde. Und Mary hatte ihrer Familie damals geschrieben, es gab eine evangelische Kirche auf der in St. Pauli gegenüber vom Star Club und sie wollte nämlich noch Nonne werden und schrieb ihren Eltern, ist alles in Ordnung, Daddy, hier gibt's eine Kirche, ich gehe jeden Sonntag zur Kirche.
Ist es nicht so, dass du mit den beiden älteren Bandmitgliedern auch, die sind jetzt um die 70 oder so?
Die sind schon Mitte 70, genau. Ich habe mit denen einige Konzerte zusammengespielt, so kurz vorm Lockdown. Da gab es so ein bisschen Interesse auf einmal für die Liverbirds und dann haben wir so vier, fünf Konzerte. Das war wunderschön.
Es war wunderschön, kann ich auch zu dir zurückspielen. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe viel erfahren.
Dankeschön.
Und ja, bin beeindruckt von deiner Energie und glaube, dass wir noch viel hören und sehen und lesen werden, möglicherweise.
Ja, kommt also auf meine Liste.
Bernadette La Hengst war und ist das. Und wenn Sie dieses Gespräch nochmal von Anfang an hören wollen, können Sie das als Podcast tun. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.